Schaubefehl wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Schaubefehl-Podcasts, eurem Vertrauens-Podcast, wo es definitiv um guten Filmgeschmack geht. Die Frage ist nur, wem er gefällt. Und ich begrüße wie immer an meiner Seite den liebenswürdigen Matze.
Guter Filmgeschmack ist sehr, sehr subjektiv, würde ich mal spontan sagen.
Ja, das stimmt generell, ja, auf jeden Fall. Aber in unserem Podcast gibt es eigentlich immer guten Filmgeschmack. Aber die Frage ist, wie gesagt, eben, wem aufträgt den Filmgeschmack und ob er auch den Nerv des anderen natürlich irgendwie kitzelt. Und das wird sich heute auch mal wieder auf die Probe stellen, habe ich das Gefühl. Ich meine, ich habe dir ja natürlich letztes Mal bewusst wieder einen Film gegeben, wo mir klar war, dass du jetzt nicht direkt einen Salto vor Freude machst, wenn ich dir zeige. Du hast einen Tarantino heute geschaut und ja, du hast mir ja Oscar-Material gegeben, was ja auch eine Lieblingsbeschäftigung von dir ist. Und ja, da war ich auch sehr, ich war schon gespannt.
Ich kenne halt, so viele Oscar-Filme kenne ich halt nicht, aber die ich kenne, kennst du nicht.
Ja, durchaus. Also das möchte ich gar nicht bestreiten, dass in meiner Pile-Liste sehr viel Oscar-Material ist, weil das immer so Filme sind, wenn ich sie nicht gerade dann zu einem Zeitpunkt, also jetzt gerade jetzt mal für die letzten 20 Jahre so ungefähr mal gesehen, wenn ich sie nicht zu dem Zeitpunkt schon gesehen habe, habe ich sie dann meistens immer so weggeschoben aus, ja, schon oft genannten Gründen hier, dass man sich immer so irgendwie so viel erhofft dann von diesen Filmen, ne? Dass man sie dann irgendwie immer gerne mal so wegschiebt und sagt, ja, der ist bestimmt gut, sonst hätte er nicht so viel Auswahl bekommen, aber das ist der Film auch ohne, dass ich ihn gucke. Also ganz, ganz seltsam, bei mir.
Das beschreibt unseren Podcast sehr, sehr gut.
Ja, tatsächlich, so ist es halt. Und deswegen, ja, Oscar-Material ja hier gern gesehen und haben wir jetzt eben mal wieder in dieser Folge. Und ja, wie gesagt, hören wir später mehr zu, aber heute gebührt dir der Einstieg. Nach letztem Mal habe ich ja angefangen mit dem guten Disney-Film. Heute steigst du ein mit Tarantino.
Richtig. Ich habe von dir bekommen Death Proof aus dem Jahre 2007.
Verfolgst du uns etwa?
Du hast meinen Wagen bemerkt und ich deine Beine. Ich stelle euch nicht nach, aber ich sage auch nicht, dass ich nicht der böse Wolf bin.
Er hat Charme.
Glaubst du, dass sich hier jemand findet, der mich nach Hause bringt?
Schöne Lady, ihre Kutsche wartet.
Er hat Stil.
Wie bereits erwähnt, Regie geführt hat der Indie und unbekannte Regisseur Quentin Tarantino. Der das Drehbuch auch geschrieben hat, obviously. Der Mann ist Auteur. Im Cast sind Kurt Russell als Stuntman Mike. Sidney Poitier. Es ist nicht der aus In the Heat of the Night, sondern es ist seine Tochter. Dann haben wir noch Vanessa Ferlito, Jordan Ladd, Rose McGowan. Und da musste ich so ein bisschen schmunzeln. Das Thema Grindhouse und so komme ich gleich ganz kurz zu. Ich habe den mit meiner Freundin angefangen, den Film. Sie hat auch so geguckt, ach, das ist die von Charmed, oder? Ja. Da kannte ich sie halt auch. Zoe Bell, der Name mir irgendwas gesagt hat. Ich habe auch bis heute keine Ahnung, wieso das so ist, weil es ist eine Stuntfrau, die aber mit Tarantino wohl ganz dicke ist. Rosario Dawson, jetzt wieder hoch im Kurs. Nachdem sie die Nerds in den Netflix-Marvel-Serien erfreut hat mit gutem Schauspiel.
Ja, und gerade bei Mandalorian
in der zweiten Season. Darauf wollte ich hinaus. Dann Tracy Thomas und Mary Elizabeth Winstead. Eine Honorable Mention geht natürlich wie immer an Quentin, weil er selbst mitspielt. Und an Eli Roth, der auch kurz vorbeikommt. Mir ist mal aufgefallen, ich habe gar nicht so viele Filme von dem Kerl gesehen. Und der einzige, der okay war, oder ich finde ihn sogar gut, ist sein Kinderfilm, da Das Haus der geheimnisvollen Uhren.
Den habe ich noch gar nicht gesehen, habe ich aber auch gehört, dass der ganz nett sein soll, ja.
Er ist halt, du hast halt so manchmal Sachen, wo du merkst, okay, hier würde Eli Roth jetzt gerne Blutfontänen durch die Gegend spritzen lassen, aber der ist halt, er ist halt nett. So, es ist ein guter Kinder-Fantasy-Streifen und dafür habe ich ja so einen kleinen Softspot.
Ja, Eli Roth ist halt, also mal gucken, ob er noch mal öfter in dem Podcast hier vorkommt. Ich habe dich da bisher mal verschont, aus dem einfachen Grund, ich kenne die Filme zwar so ziemlich fast alle von ihm, finde ich aber auch eher bescheiden.
Ganz ehrlich, wenn du mir Green Inferno gibst, dann werde ich einfach, ich werde es boykottieren.
Das schreibe ich mir schon mal auf.
Nee, wirklich, ich finde also wenig so schlimm wie Kannibalen als Thema.
Auch das schreibe ich mir schon mal auf. Mhm. Da habe ich jetzt schon eine Idee für dich. Naja.
Ja, der gute.
Eli Roth ist für mich einfach ein Regisseur, der würde gerne, aber kann nicht.
Ja, absolut.
Der ist halt ein Fan. Der liebt halt Horror. Und das glaube ich ihm auch. Und der hat halt Herzblut für, aber er kann es nicht umsetzen. Also er würde gerne coole Filme machen, die wie seine großen Vorbilder eben funktionieren, aber das schafft er nicht. Er versagt immer kläglich und zudem kam ja auch raus, dass er wohl auch menschlich nicht gerade der beste Typ ist.
Das habe ich noch nicht mitbekommen, interessanterweise.
Ja, hat sich auch das eine oder andere geleistet, irgendwie, also auch hier und da so ein bisschen cancelwürdig fast schon. Also es war nichts zu Schlimmes, aber zumindest, wo man sagen kann, okay, den Typ muss man jetzt nicht huldigen. Von daher, aber ich würde trotzdem würde ich gerne noch seine, der hat so eine Anthologieserie laufen, wo er eben über Horror spricht, über Liebe zum Horror. Und das, ich glaube, das kann er gut, weil ich ihm glaube, er hat halt Ahnung und er kennt, glaube ich, viel und so. Das kaufe ich ihm ab. Aber selber auf dem Regiestuhl, das funktioniert meistens nicht so gut bei ihm.
Tja, vielleicht sollte er mehr Kinderfilme machen. Ja, als so Fun Facts, der Film lief als Double Feature mit Planet Terror, dieses sogenannte Grindhouse Collection, die den Look und das Feeling der 70er Exploitation-Filme zurückbringen sollte, zumindest für einen Abend. Dafür wurden sogar extra Trailer gemacht, unter anderem, wenn ich mich nicht irre, der von Machete, der kam da ja her.
Ja.
Preismäßig ist es der wohl unbeliebteste Tarantino. Das Einzige, was erwähnenswert war, er war in Cannes für die Palme d'Or nominiert. Ansonsten war es alles, ja, nicht der Rede wert.
Übrigens kam auch kurz, wo du gerade eben noch Planet Terror erwähnt hast, kam ja auch noch mal als Fun Fact auch für die Leute, die wissbegierig sind. Der Film war ja lange indiziert und war in Deutschland im Double Feature immer geschnitten.
Planet Terror
seit jetzt. Planet Terror, genau. Disproof war immer uncut, ist ab 16, aber Planet Terror war lange in Deutschland indiziert und dann in dieser Box immer nur geschnitten zu haben. Ist jetzt seit letztem Jahr runter vom Index und jetzt auch uncut in Deutschland.
Ich habe auch geguckt, dass witzigerweise, wenn Death Proof im Free TV lief, war der ungeschnitten. Außer einmal bei RTL, glaube ich, war das. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, welche Szene das war, aber merkwürdig irgendwie. Wo ist der verfügbar? Er ist nicht umsonst zu streamen, außer im Prime Horror Channel, glaube ich, in einem der Tausenden da. Man kann ihn bei Prime leihen, das habe ich jetzt gemacht. Es gibt ihn aber auch als normale Blu-ray oder DVD. Der ist in der Tarantino Box enthalten. Und eine sehr, sehr witzige Sache, es gibt eine Special Sonderedition auf DVD, die aussieht wie ein Benzinkanister. Die hatte ein Schulkollege von mir, mit dem hatte ich Chemieleistungskurs. Und da habe ich mir den auch mal ausgeliehen, weil so gegen Ende der Schulzeit wollte man mal so ein bisschen, war ja die ganze Zeit mit der Film-AG und so, man wollte mal ein bisschen was außerhalb seines Dings gucken. Und da hat mir Tarantino so, ja, den Namen kennst du, Inglourious Basterds, fand ich cool, guckst du dir mal Death Proof an. Und da habe ich, glaube ich, 10 Minuten oder so ausgehalten damals. Aber der hatte halt genau diesen Benzinkanister und da drin war außer der DVD-Hülle eigentlich so gut wie nichts, außer ein Duftbaum.
Ja.
Du kennst den, ne?
Ich habe die beide, ja. Der Death Proof roch nach, glaube nach Diesel und der aus Planet Terror nach Barbecue.
Ja, Diesel ist Es roch
brutal, ja, er roch brutal nach
Weed.
Er reicht nach Scheiße, aber
Und nach Weed vor allen Dingen auch.
Okay.
Der war auch
meiner nicht. Geil. Ich weiß nicht, was dein Kumpel sonst in die Box gelagert hat.
Aber. Nee, das ist, wenn man da auch im Internet guckt, es gibt, dann gab es nur zwei Gerüche. Einmal Diesel und halt Weed.
Ah, okay.
Zu meiner
Weasel Art. Quasi, Entschuldigung.
Wow. Ich gehe wieder. Ich will nach Hause. Zu meinen Erwartungen, ich habe es letztes Mal schon erwähnt, ich bin kein großer Tarantino-Fan. Wie gesagt, Inglourious Basterds habe ich damals im Kino gesehen, seitdem auch nicht wieder, den fand ich damals cool. Pulp Fiction, ja, habe ich letztes Mal erwähnt, ist für mich nett, aber wahrscheinlich einfach deutlich zu spät gesehen. Und auch den Rest seiner Filmografie bin ich jetzt nicht so richtig angetan. Liegt auch daran, ich finde Gangsterfilme einfach langweilig. Und da bewegen sich seine Filme ja meistens. Wenn es dann mal nicht der Fall ist, so Django fand ich auch okay. Hateful Eight war ich einfach deutlich zu müde für im Kino, bin ich zweimal weggepennt. Es ist einfach nicht mein Bier. So, und jetzt Death Proof ist unter seinen Fans auch sehr umstritten. Weswegen ich interessiert war, was so alles passiert. Dementsprechend mal gucken. Wie gesagt, ich wusste, was der, ich sag mal, in Anführungszeichen, Kniff am Film ist und worauf ich mich einlasse. Dementsprechend hat's mich das jetzt alles nicht so vor den Kopf gestoßen. Aber zum Inhalt. Wie immer aus der OFDB eine Inhaltsangabe von Mali aus 2007. Austin, Texas. Jungle Julia und ihre beiden Freundinnen Arlene und Shanna, machen mal wieder ohne Männer in ihrer Lieblingsbar einen drauf. Männer kann man unterwegs ja immer noch aufreißen. Ausgerechnet an den harmlosen Stuntman Mike gerät die Truppe. Als die Damen ihn aber trotz eines Gewinns abblitzen lassen, zeigt der vernarbte Stuntman sein wahres Gesicht. Er kümmert sich auf seine Weise um das Damen-Trio. Ich lasse jetzt mal einen Satz aus, weil der ist so. Ein knappes Jahr später in Lebanon, Tennessee. Wieder gerät eine Gruppe in die Schussbahn von Mike. Kim, Zoe, Abernathy und Lee. Doch diesmal hat er sich die Falschen für sein Spielchen ausgesucht, denn diese Damen haben offenbar nicht die Absicht, in die Opferrolle zu schlüpfen. Ich habe mich dann mal ein bisschen gefragt, was mag ich an Tarantino nicht? Wir haben ja letztes Jahr auch bei Villeneuve und Tarantino Podcast gemacht und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Ich mag einen Großteil seiner Dialoge nicht. Das ist ja das, wofür er auch immer am meisten gefeiert wird. Aber mir ist es meistens dann einfach viel zu ausufernd und es muss ja nicht alles immer Worldbuilding oder Characterbuilding sein. Aber für mich ist in seinen Dialogen so viel Pseudo-Coolness und so viel Fuck yeah und du kleine Bitch und alles so gestelzt. Und das klingt so dermaßen an der Realität vorbei, dass es halt für mich diesen Coolness-Faktor genau dran vorbeischießt. Und dass es mir dann eher hart auf den Sack geht als alles andere. Und dann hast du halt das Problem, dass diese Dialoge halt so komplett ins Nichts führen und nur da sind, um Zeit zu schinden in dem Sinne und damit Menschen da sind. Ja, also die Dialoge führen meistens für mich einfach absolut nirgendwo hin. Und das kann mal ganz unterhaltsam sein. Das ist aber für mich bei seinen Filmen einfach viel, viel, viel zu häufig der Fall. Und dann habe ich jetzt Death Proof gesehen. Und ich habe das Gefühl, bei dem Film war ihm so ziemlich alles egal. Und er hat halt das gemacht, worauf er Bock hat. Das heißt, all das, was ich an dem Film nicht mag, haben wir hier auch aber auf Speed und auf 3000 gedreht. Denn alles, was die Leute in diesem Film erzählen, ist meistens komplett egal. Weil die werden eh nicht lange da sein. Und man fühlt so gar nichts mit. Es ist Exploitation, das ist auch so der Fall. Aber trotzdem unterhalten die sich teilweise eine Viertelstunde über nichts. Und dann, du kannst, ich weiß nicht, ob das einfach nur Protest ist, aber dieses Fußding ist so dermaßen unangenehm in diesem Film, weil dir andauernd irgendwelche nackten Frauenfüße ins Gesicht gestreckt werden.
Willkommen bei Tarantino.
Ja, aber in seinen anderen Filmen ist es halt, ist es nicht ganz so schlimm. Hier ist es wirklich offensiv, dass es echt unangenehm war.
Na, wie du ja schon gesagt hast, so, das würde ich unterstreichen. Es ist nun mal ein Filmprojekt, was von vornherein auf, das kann nuts gehen, so. Ne? Da gibt's keine Hand und Fuß. Wir machen hier einen auf Grindhouse-Kino-Hommage. Da gab's auch keine, sag ich mal, Regeln. Und klar haben beide Filme in dieser Grindhouse, in diesem Feature, jeweils ihre Handschriften der jeweiligen Regisseure, ebenso eben auch der Planet Terror. Aber auch da eben alles eben auf komplett auf links gedreht. Also von daher, ja, gebe ich dir schon recht, ist alles sehr offensiv hier. Aber ich glaube eben genau das war das, was Tarantino, glaube ich, hier gemacht hat. Also seine Facetten nehmen und die aber halt komplett hochdrehen bis zum geht nicht mehr quasi, ja.
Richtig. Was natürlich super für einen Typen wie mich ist. und dann
Du ahnst vielleicht schon langsam, warum ich dir den Film gegeben habe.
Super. Meine Freundin ist auch nach einer Stunde ist sie dann gegangen und hat lieber Wäsche aufgehangen.
Das ist auch ein Review.
Ja. Und dann gibt es so eine Sache, die ist jetzt ein bisschen unfair in dem Sinne, als dass sie genau konträr zu dem geht, was ich gerade gesagt habe. Aber wenn sie dann mal nicht über komplett sinnlose Sachen reden, reden diese Figuren aber so dermaßen offensichtlich über das, was gleich noch passieren wird, dass es mir auf den Sack gegangen ist. Und genauso wie die Popkultur-Anspielungen. Anstatt einfach dann zum Beispiel in der zweiten Hälfte den Wagen aus dem Film zu nehmen und zeigen, okay, die Frauen stehen da total drauf, finden es total geil, genau diesen Wagen zu haben, wird dir dreimal gesagt, das ist der Wagen aus Fluchtpunkt San Francisco. Und man fühlt sich als Zuschauer einfach so angebrüllt, so mit, das ist cool, dass ich echt angepisst war. und dann auch, wenn die drei, da sind sie noch zu viert, im Diner sind und dann diese Geschichte erzählen und, oh mein Gott, und dann ist sie da runtergefallen und hat sich aber nichts getan, denn sie hat so tolle Reflexe. Wink, wink, wink. Wo jeder weiß, okay, das wird einmal wichtig. Cool. Das, woran sich wahrscheinlich dann die meisten stören an diesem Film, wenn man da komplett unbedarft reingeht, ist, dass es sehr offensichtlich diese zwei Hälften gibt. Der Film geht knapp 2 Stunden. Eine Stunde haben wir mit einer Frauengruppe und eine Stunde haben wir mit einer anderen Frauengruppe. Und beide werden von Stuntman Mike verfolgt. Und das ist so, ja, ich weiß nicht. Mich stört's nicht, weil ich genau weiß, okay, der Film möchte halt, da gibt's nichts Tiefes. Es gibt nichts, was dieser Film in irgendeiner Form aussagen möchte, sondern es ist halt reines Unterhaltungsding und dementsprechend, ja, warum nicht? So, ich verstehe, find's nicht schlimm in dem Sinne. Weiß ich, wusstest du das damals, als du den das erste Mal gesehen hast?
Was jetzt genau?
Dass man wirklich in der Mitte so einen richtig harten Cut hat.
Nee, wusste ich nicht.
Okay, wie hast du darauf reagiert?
Klar war es irgendwie seltsam, ungewohnt, aber da war man ja bei Tarantino eigentlich schon drauf gefasst, dass irgendwas Seltsames passiert. Also von daher, das habe ich so mitgenommen. Fand ich jetzt nicht irgendwie schlimm oder so.
Okay. Kommen wir mal zu den positiven Aspekten des Films. Ich fand ihn nämlich nicht ganz scheiße.
Wird hört.
Ja. Er hat 20 sehr coole Minuten so insgesamt. Ich find's sehr, sehr schön, dass gerade so der gesamte Schluss im Grunde genommen ein Lobelied auf Stuntfrauen ist. Oder auf generell Stuntarbeit. Das ist einfach etwas, was in meinen Augen auch in Hollywood immer noch nicht so richtig wertgeschätzt wird, beziehungsweise es kommt nie so rüber. Es wird ja immer noch durchaus diskutiert, ob es dafür einen Oscar geben soll, was ich sehr, sehr befürworten würde. Ich fände es richtig geil, wenn es sowas wie einfach wie einen geilen, großen Preis geben würde für beste Stuntarbeit.
Mm, absolut.
Würde immer Tom Cruise dann gewinnen, aber naja, was soll's, ne? Und technisch ist das Ding halt super cool. Musik ist gut ausgewählt. Du hast in der ersten Hälfte halt in erster Linie diese ganzen Verfremdungseffekte, damit es halt aussieht, als ob der Film aus den 70ern kommt, mit ja, fehlerhaften Cuts, mit super viel übergemalten oder halt fehlerhaften Bildern und so. Und das ist nett und das ist cool. Ich fand's halt nur komisch, dass er nach der Hälfte, in der zweiten Hälfte, das halt nicht mehr hatte. Weil so viel Zeit ist zwischen diesen beiden Hälften nicht vergangen. Du siehst sogar in der ersten Hälfte ein Handy. Und dementsprechend fand ich das merkwürdig, dass er sich dafür entschieden hat, genau diesen roughen Look und diese Fehlerhaftigkeit gegen das auszutauschen, was dann viel digitaler und irgendwie neumodischer wirkt. Da bin ich irgendwie nicht richtig hintergestiegen, warum er das gemacht hat.
Ich sag mal, künstlerische Freiheit vermutlich. Also ich weiß, was du meinst. Ja, das wirkt ein bisschen befremdlich. Aber ich fand das auch, dass er, das war ja so ein bisschen, wir machen es halt natürlich auf alt wegen dem Grindhouse, aber es ist halt trotzdem, es spielt in der Moderne. Also das ist jetzt dieser, das Look and Feel von damals gemischt, aber eigentlich spielt es im Jetzt. Von daher, das war wirklich künstlerische Freiheit, glaube ich. Und ja, hast schon recht, ist ein bisschen weird, fand ich aber jetzt auch jetzt nicht so dramatisch.
Nö, absolut nicht.
Muss man sich nur kurz dran gewöhnen, weil das Auge was anderes erwartet, als dann dieser Setting dann hergibt eigentlich.
Es ist, ich fand den Anachronismus halt irgendwie ganz, ganz lustig, aber es ist halt, dass es dann in der zweiten Hälfte komplett wegbleibt, das war halt so ein bisschen merkwürdig. Aber mein Gott. Der Crash, der sozusagen der Höhepunkt der ersten Hälfte ist, ist halt mega geil. Der ist super getrickst, ist coole Arbeit mit dem wegfliegenden Bein und wie der Reifen durch das Gesicht von der Frau fährt. Das ist halt so wirklich, den Look und das Gefühl, das er da rekreieren wollte, hat er sehr gut geschafft. Ich habe ja mal für den Welle Nerdpool Zombie Podcast, den habe ich mir von dir ausgeliehen, Zombie 2, ist es der auf der Insel mit dem Hai? Mit dem Hai-Kampf.
Voodoo ist das, ja, von Fulci, Voodoo. Ja.
Genau, den habe ich mir da von dir ausgeliehen und habe ich geguckt. Und auch da, es ist das, diese Art von Filmen aus der Zeit, ich vergleiche das jetzt, weil das ist so das, was ich am ehesten irgendwie aus der Zeit und vom Gefühl her in Verbindung bringe, dass du halt diese Szene hast, bei dem du sagst, das ist geil und das ist cool und der Rest des Films fällt halt meistens einfach so ein bisschen hinten über. Und genau das hast du halt auch in der ersten Hälfte von Death Proof. Du hast diese unfassbar geile Szene, diese Crash-Szene, aber der Rest ist einfach komplett vergessenswert. Und ich meine, das Gefühl wollte er rekreieren und ist respektabel. Es ist dann halt einfach nicht meine Art Film. So. Und das andere ist halt, ich weiß nicht, wie lang die Verfolgungsjagd am Ende ist. Die geht ja damit los, dass die Mädels auf dem weißen Dodge, glaube ich, ist es, einen Stunt machen, weil Zoe Bell da einfach mega drauf Bock hat. Und dann greift Stuntman Mike sie an. Und ab da hast du halt eine Nonstop-Verfolgungsjagd. Zuerst er sie und dann sie ihn. Er mir, ich mir. Und das ist halt, es ist spannend, es ist super inszeniert, es hat eine tolle Dramatik und einen ziemlich fiesen Höhepunkt auch, kurz nachdem die Credits einsetzen, in dem Sinne. Hm. Es sind spannende und coole 20 Minuten. Und ich meine, dass ein Film theoretisch auch nur aus einer Verfolgungsjagd besteht, hat ja auch Mad Max Fury Road gezeigt.
Das stimmt, ja. Einmal hin und zurück.
Wir fahren von A nach B. Und was machen wir jetzt? Wir fahren von B nach A.
Das können Hobbits und das können Mad Max.
Ja, absolut. Aber leider hat Death Proof halt dann doch seine Laufzeit von 2 Stunden und hat Figuren, für die wir uns in irgendeiner Form angeblich interessieren sollen und die Probleme haben wie Liebeskummer. Und es ist einem einfach sowas von scheißegal und man möchte einfach nur, okay, hier, wann kommt die Action? Es ist mir wirklich, wirklich auf die Nerven gegangen. Und dann einfach das absolut ekelhafteste, was dieser Film gemacht hat. Und es ist mir scheißegal, ob der Exploitation reproduzieren möchte. Es gibt einen Grund, warum so eine Scheiße hoffentlich irgendwann ausstirbt. Ist die Szene mit Lee, der Figur von Mary Elizabeth Winstead. Die lassen sie nämlich als Pfand bei dem Verkäufer dieses Autos. Und sie hat halt ein Cheerleader-Outfit an, denn sie drehen gerade einen Cheerleader-Film. Meinetwegen, warum du dein Kostüm in deiner Freizeit anhast, what gives? Aber dann sagen sie, einfach weil sie es witzig finden, zu diesem Hilly-Billy-Typen, ja, und sie ist Schauspielerin und macht sie Pornos? Ja, sie macht Pornos. Tschüss. Und dann hat man halt wirklich als Abschluss, und das ist auch das Letzte, was man von ihr sieht, wie sie da sitzt, im Cheerleader-Outfit, hochguckt, und man sieht ihn theoretisch nur ab dem Schritt. Ich bin hier wirklich fast von der Couch gefallen, weil ich das so ekelhaft und so unangenehm und dumm fand, dass es mir den Film noch mal mehr vermiest hat, als ich ihn eh schon nicht doll fand.
Ja, verstehe ich komplett. Ich sag mal, der Film rechtfertigt ist, ja, also nicht rechtfertigt ist vielleicht das falsche Wort. Der Film am Ende des Tages ist ja trotzdem eigentlich recht feministisch am Ende, ne? Weil er ja dann trotzdem ja auch dieses, wie du gerade eben selber gesagt hast, diese Sandfrauenhuldigung abzieht und so weiter. In dem Moment aber sicherlich nicht. Und da er, ja, das ja auch nicht auflöst, diese Szenerie, gebe ich dir da schon recht, dass das schon mies ist, ja.
Es ist einfach mega unangenehm. Also, so im Fazit, es ist nicht der, in Anführungszeichen, andere Tarantino-Film, von den ich mir erhofft hatte, sondern es ist halt genau all das, was ich an Tarantino nicht mag, nur halt auf Koks. Und dass mir das dann einfach nicht gefällt, war irgendwo abzusehen. Ich habe die 2 Stunden geguckt, es wird wenig hängen bleiben, man hat 20 coole Minuten, kann man sich auch eine Compilation auf YouTube angucken. In diesem Jahr mache ich mir gefühlt keine Freunde in diesem Podcast.
Ich merke das schon. In jede Folge einen neuen Feind. Nein, natürlich nicht. Alles legitim. Ja, wie gesagt, ich hätte vielleicht gedacht, dass dieser dir aufgrund doch der etwas anderen Herangehensweise vielleicht ein bisschen besser gefällt. Aber ja, wenn da schon die Kernessenz eines Tarantinos dich nicht packt, dann hat das hier, denke ich, auch nicht funktioniert.
Aber hey, haben wir beide dieses Jahr einmal so richtig ins Klo gegriffen. Einmal mit Hamilton ich und du dann jetzt mit Death Proof.
Ja, mal gucken. Das Jahr hat er noch ein paar Tage. nee, also was ich halt, ich hatte halt ja, man muss einfach sagen, dann gefällt dir aber auch offensichtlich einfach auch wirklich dieses, weil was Tarantino ja einfach immer macht und hier auch wieder ganz extrem, einfach dieses Zitatkino, ne? Also der ganze Film, ich gebe dir vollkommen recht, der hat definitiv Szenen und Dialoge, die nicht zielführend sind und die offensichtlich keinen höheren Zweck dienen, die nur dafür da sind, gehört zu werden gerade in dem Moment und entweder für cool befunden werden oder eben nicht, als ob du in der Bar stehst und halt irgendwie ein Gespräch in der Bar mithörst oder so. Ja. Aber man muss ja auch sagen, dass halt jeder, ich glaube, also insgesamt, glaube ich, im Film sind es über 200 Anspielungen auf andere Filme stecken in den Dialogen drin. Und sowas feiert er ja hier halt wieder gerade in diesem Grindhouse-Szenario halt total ab, ne? Also irgendwie angefangen vom Logo an sich, also das Death Proof-Logo ist ja an sich schon eine Hommage irgendwie, über irgendwelche T-Shirts, über die Autos an sich auch, ne? Der Ford Mustang zum Beispiel, den er da fährt, das ist zum Beispiel derselbe wie Eleanor aus Nur noch 60 Sekunden mit Nicolas Cage. Und das gleiche Modell auch aus Alexandre Ajas High Tension zum Beispiel. Das hat er extra genommen, weil er das da referenzieren wollte, zum Beispiel. Oder auch, aber auch der Stuntman Mike halt selbst, Kurt Russell, der handelt ja quasi wie ein Mörder aus dem Giallo. Weil der macht halt immer Fotos von den Opfern. Und
bevor er sie umbringt.
Und berührt halt Dinge oder sammelt Dinge, die dem Opfer gehört hat vorher. Und das ist halt
Wann wird das denn gezeigt?
Das sieht man in seinem Auto, glaube ich, einmal, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere. Da hat er auch so ein im Handschuhfach, glaube ich. War das das?
Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern.
Also der nimmt sich halt Sachen von den Opfern. Und zum Beispiel, also es gibt so eine Szene, wo er halt hier Zoe und Co. fotografiert. Mhm. Da sieht man das so durch die Kameralinse bei der Szene. Ich weiß nicht, ob du dich gerade erinnerst.
Ja, ja.
Und die Szene halt ist 1:1 die gleiche Szene wie die Eröffnungsszene aus Dario Argentos Bird with a Crystal Plumage. Das ist halt sein allererster Giallo. Und die Szene ist halt 1:1 genau nachgestellt. Hm. Ne, also deswegen, er referenziert halt hier wieder wie blöde aus seinen Lieblingsfilmen. Oder sie tragen auch die Mädels, ich glaube, die tragen, glaube ich, in fast allen Szenen trägt irgendeins der Mädels irgendein Shirt aus einem anderen Film, die meistens aber, wo aber nicht die englischen Titel draufstehen, sondern irgendwie die italienischen oder die spanischen oder irgendwas, was man halt auf den ersten Blick jetzt als die Sprache nicht sprechen, da nicht lesen kann. Aber auch da referenziert er halt einfach ständig Filme, zum Beispiel, die tragen halt ganz oft T-Shirts aus anderen Exploitation-Filmen, die auch so in die Richtung Female Empowerment gehen, wie aus Faster Pussycat, Kill Kill und sowas, da gibt's, glaube ich, eine Szene. Also das ist halt wirklich durchtränkt von Referenzen, gerade auch aus dieser Grindhouse-Ära, und da muss man halt auch wieder richtig Bock drauf haben, ne, da sich da so drin zu suhlen.
Es ist halt schade, dass es ansonsten kein guter Film ist.
Wie gesagt, für viele, die das so abfeiern, macht das den Film ja schon mit aus. Und bei Tarantino, gerade dieses Referenzieren, ist ja schon fast wie so ein Wimmelbild manchmal. Also du kannst ja wirklich in seinen Filmen generell halt immer wieder Sachen entdecken. Und bei dem hier ist es halt auch noch mal extrem krass so. Und aber wie gesagt, wenn das einem auch schon nicht mal ansatzweise reicht, dann, oder das heißt reicht, aber wenn das den Film für einen nicht aufwertet, so, wenn man keine Lust hat, so das auf sich, das aufzunehmen, sondern wirklich erstmal an sich erstmal einen guten Film haben will und dann erst auf die Details achtet, oder beziehungsweise, ja, wenn einem Tarantino dann trotzdem halt erst in erster Linie einfach filmisch nichts gibt, dann bringen einem auch 200 Referenzen auf andere Filme halt nichts, ne, das ist klar. Das verstehe ich natürlich vollkommen. Nun ja.
Kommen wir dann von einem beliebten Regisseur, der gefühlt immer den gleichen Film macht, zu einem, der so ziemlich jedes Genre schon mal durchgespielt hat, gefühlt.
Ja, das stimmt. Und eigentlich überwiegend zumindest positiv. Was deutlich, auch deutlich, gelobter Regisseur, aber eben auch, aufgrund gerade seiner Genresprünge natürlich nicht immer jedem wahrscheinlich gefallen wird. Wir reden von Danny Boyle. Du hast mir ja gegeben Slumdog Millionär aus dem Jahr 2008.
Ärzte und Anwälte schaffen keine 16.000 Rupien. Er hat schon 10 Millionen. Woher soll ein Slumdog das alles wissen?
Ich bin in der Show, weil ich gehofft habe, sie würde zuschauen. Sie ist mein Schicksal.
Und ja, Danny Boyle, wie gesagt, kennt man sicher, Trainspotting gedreht, 28 Days Later gedreht. Ich habe gerade erst zufälligerweise auch am Wochenende Sunshine gesehen zum ersten Mal.
Oh, auch
der
ein guter.
Der ist gerade auf Netflix. Fand ich gut. Hätte für mich nur ab der Hälfte nicht unbedingt Event Horizon werden müssen. ich hätte den als reinen Sci-Fi-Film, glaube ich, besser gefunden, weil ich fand das Drama in dem Film war stark genug, ohne dass er plötzlich einen auf Horror machen muss irgendwie. Das fand ich ein bisschen weird.
Ich habe den halt nur damals, wir haben den, glaube ich, einen Kumpel zum 16. Geburtstag mal geschenkt. Damals, als halt Blu-ray mit der PS3 ganz, ganz, ganz neu war.
Der heiße Scheiß.
Ja, wirklich. Und da haben wir ihm die Blu-ray geschenkt und dann haben wir die an dem Abend auch geguckt. Seitdem habe ich den nicht mehr gesehen, aber ich fand den eigentlich ganz geil damals.
Der ist auch gut. Ich verstehe. Also der ist gut. Der ist visuell mega gut, Kamera und so, alles richtig, richtig gut. Der Soundtrack ist phänomenal. Der Score ist der absolute Hammer. Starker Cast, Chris Evans, der aussieht wie Ashton Kutcher, mega. Einfach wirklich ganz, ganz toller Cast.
Ich bin ja auch großer Cillian Murphy-Fan.
Ja, ja, genau, Cillian Murphy, mega gut. Also deswegen, das ist alles super. Und ich fand halt die Story an sich auch cool. Also von wegen, die Sonne hatte ich bei die Strahlkraft, auf der Erde ist ewiger Winter. Und die fliegen halt dahin, um eine Bombe in der Sonne zu zünden, um sie wieder zu entfachen. So an sich geile Story und ist ja gar nicht so abwegig, ne? Dass die Sonne irgendwann mal verglimmen wird, ist ja quasi belegt. Wird zwar nicht, der Film spielt im Jahr 2057, so schnell wird es hoffentlich nicht passieren, dreimal auf Holz, aber fand ich von der Story her eigentlich sehr, sehr cool und trotz Sci-Fi irgendwie so ein bisschen greifbar. Und dann passiert ja genug Drama, ne? Es ist natürlich passieren Unfälle, sie kommen vom nicht vom Kurs ab, aber es egal, auf jeden Fall es passieren halt Dinge, wodurch die Mission gefährdet wird und so weiter. Und das hat, ich fand das alles schon spannend genug. Aber dann entscheiden sie sich halt, wie gesagt, ab der Hälfte, dass sie ja so ein anderes Schiff finden, das diese selbe Mission schon mal machen sollte und versagt hat. Und plötzlich wird das Ding, wie gesagt, wirklich in Teilen war es wirklich 1:1 Event Horizon. Sie finden ein altes Schiff, da sind plötzlich alle tot, sie finden irgendwelche Videobotschaften und der Chefdoktor hat irgendwie überlebt und will jetzt alle umbringen, weil er sich für einen Gott hält. Ich dachte so, wann wurde der Film zu Event Horizon und wo ist Sam Neill? Und das Ganze, fand ich, hat's nicht gebraucht. Ich fand ihn auch so spannend genug. Das hat's mir irgendwie so ein bisschen entrissen. Und das sag ich, also ich sag, dass der Film keinen Horror gebraucht hätte, ja, also wenn ich das mal sage. hätte mir einfach als Sci-Fi-Drama ein bisschen greifbares mir deutlich besser gefallen. Ich fand den Horror-Part ein bisschen aufgesetzt, so. Aber egal, soll nicht um Sunshine gehen, aber trotzdem sonst schon ein guter Film, so. 3,5 habe ich ihm gegeben, jetzt mal auf der 5er Letterbox-Skala, so. Wie gesagt, ohne Horror hätte ich ihn deutlich besser, glaube ich, bewertet. Aber egal, kommen wir zurück zu Slumdog Millionaire. Also Danny Boyle hier auf dem Regiestuhl, co-directed auch zudem von einer Dame, Loveleen Tandon, die Inderin ist und den Film hier mit-directed hat, eben auch vor Ort mit indischem Know-how und Background. Und ja, hat eine FSK 12 in Deutschland, finde ich gerechtfertigt. Warum werden wir drüber sprechen? Interessant fand ich tatsächlich, dass er in den USA ein R-Rating hat. Deutlich höher nochmal bewertet. Sie wollten ein PG-13, wurde ihnen aber versagt aufgrund der teilweise doch sehr drastischen Darstellung im Film, womit ich auch nicht gerechnet habe, schon mal Spoiler. Habe ich jetzt geguckt bei Join, der ProSieben Fernseh/Film-Streaming-App, gibt es da eben im Premium-Abo, was ich eh habe für lineares Fernsehen hier und da mal. Da gibt's den drin. Zudem gibt's den auch bei arthousecinema.de. Das ist auch so ein Streaming-Service, der eben, wie der Name schon sagt, eher so Arthouse und, sag ich mal, intellektuelleres Kino streamt. Wer da ein Abo hat, kann den da auch gucken. Ansonsten gibt's natürlich auch bei Amazon, iTunes und Co. zum Leihen gegen kleine Gebühr. Und sonst überall, wo es Filme gibt, auf Blu-ray von Eurovideo pro Kino. Und ja, bevor ich zu Erwartungen und allem weiteren komme, würde ich einmal den Inhalt kurz vorlesen. Natürlich wieder von unseren Freunden der UFDB. Gruß geht raus. Der vollweise Jamal Malik ist in den Slums von Mumbai aufgewachsen. Als nun 18-Jähriger steht er vor der größten Chance seines Lebens. In der Sendung Wer wird Millionär hat er alle Fragen bis zur finalen 20-Millionen-Rupien-Frage richtig beantwortet. Schafft er es auch, die letzte Frage richtig zu beantworten, verlässt er die Sendung als reicher Mann. Schafft er es nicht, geht er mit leeren Händen. Doch bevor es dazu kommt, wird Jamal verhaftet. Der Vorwurf lautet Betrug. Im harten Verhör durch die Polizei beharrt Jamal jedoch darauf, die Fragen ohne Betrug und ehrlich beantwortet zu haben. Und er erzählt seine Geschichte zu den Antworten und offenbart auch den eigentlichen Grund seiner Teilnahme in der Sendung. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen immer wieder seine Jugendliebe Latika sowie sein Bruder Salim. Genau, soweit erstmal zur Story und ja, was habe ich erwartet? Ich habe es vorhin quasi schon im Opening gesagt, in der Anmoderation, Oscar-Film, ja, viel umjubelt, den Titel kann ich natürlich absolut, wird ja hier und da immer wieder durchgeholt und gilt als, schon Meilenstein so des jüngeren Kinos und wird ja von vielen bejubelt, hat 8 Oscars insgesamt bekommen, unter anderem für bester Film. Übrigens der erste nicht-amerikanische seit 87 davor. Also
Meilenstein?
Ja.
Weil ich habe das Gefühl, dass der Film immer gerne übergangen wird. Obwohl, weil immer so gesagt wird, er hat zwar seine 8 Oscars bekommen, aber das lag daran, dass in dem Jahr nichts Besseres lief.
Okay, also ich kenne nur Leute, die den absolut feiern und sagen, okay, ist halt Top-Film, besser geht's nicht so. Also, was heißt, kennen nur Leute? Klar gibt's ein paar, die einen Ausrasten nach unten haben, aber der generelle Tenor des Films ist ja schon so sehr, sehr gut. Hm. Und ja, wie gesagt, wenn man sowas natürlich über einen Film weiß und weiß, er hat sich Oscars bekommen und das ist wieder so ein Film, den muss man lieben, sonst ist man ein böser Bube, dann tue ich mich damit immer schon mal wieder schwer. Hatten wir jetzt schon öfter hier im Podcast. Ich wiederhole mich da sehr oft, ich weiß, aber es ist nun mal so, auch wieder hier. Ja, hatte Angst, dass ich dem Film wieder nicht gerecht werde und den nachher kacke finde und alle sagen, was ist mit dir los? So. Und ansonsten habe ich tatsächlich, ich habe eher was, insgesamt was, ja, wie soll ich es ausdrücken? Ich habe jetzt keine Comedy erwartet, ich habe aber jetzt auch kein super todestrauriges Drama erwartet. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Film so ein bisschen, ja, ein schweres Thema locker, flockig aufbereitet. Das war so meine Erwartung daran. Ich wusste halt nicht, wie die Tonalität ist so. Ich kann keine Details. Ich habe mich da auch nie gespoilert zu dem Film tatsächlich. Ich wusste nur, ich kannte nur die Story so eben umrissen. Und ich dachte eben, der, ja, arbeitet irgendwie so ein Thema, eben, ja, Armut oder, ja, Slum-Leben mit einem Augenzwinkern oder irgendwie mit so einer uplifting Story, sag ich mal, auf so ein bisschen. Das habe ich so erwartet. Und was habe ich denn bekommen? Also generell, der Film ist nicht so uplifting, wie ich dachte. Das kann ich schon mal sagen. Deswegen auch nochmal zu dem Rating hier. Also er ist deutlich teilweise härter und bodenständiger und schmutziger und radikaler, als ich es erwartet hätte. Und ja, generell, ich fand erstmal die ganze Prämisse schon echt smart, ne? Also der ganze Film spielt ja so ein bisschen mit dem Ding so Zufall oder Schicksal. Das steht ja so über allem bei dem Film, ne? Also der Plot an sich, ein Junge aus den Slums eben, der nie was hatte und auf der Straße aufgewachsen ist, sitzt hier bei einer Fernsehshow und spielt eben um Reichtum quasi. Und ja, wie im Bilderbuch weiß er alle Antworten und räumt da die Kohle ab. Und alle fragen sich natürlich, wie macht er das? Ne? Woher soll so ein Junge ohne große Bildung, ohne studiert zu haben oder was auch immer, überhaupt zur Schule zu gehen, wie soll er solche Antworten wissen? Ne? Und alle, die wir gerade schon gehört haben, im Inhalt so auch selbst die Produzenten und dann letztendlich die Polizei denkt dann eben, es ist ein Betrüger und er wird dann eben sogar eben verhaftet. Und man hat verschiedene dann so verschiedene Ausgangssituationen in dem Film, beziehungsweise verschiedene Szenarien. Du hast halt einmal immer den die Spielshow, ne, Wer wird Millionär eben, wo eben Jamal als quasi im Jetzt so als junger Erwachsener auf dem Stuhl sitzt und gegenüber von ihm, übrigens Jamal gespielt hier von Dev Patel, ne, kennt man ja aus Lion und Co. Und der gegenüber sitzt eben der Spiele-Host, der Showmaster Prem, gespielt von Anil Kapoor, der übrigens witzigerweise selber mal in echt jetzt im realen Leben Teilnehmer bei Wer wird Millionär war und da 5 Millionen Rupien gewonnen hat. Also der war selber mal glücklicher Gewinner. Und jetzt ist er hier selbst der Showmaster, fand ich eine lustige Anekdote. Ja, das ist einmal das Setting, die beiden sitzen da eben und spielen die Show. Und kennt man ja, also jeder, der mal irgendwie Günther Jauch, Wer wird Millionär gesehen hat, kennt ja dieses Format, das ist ja in die ganze Welt quasi exportiert worden. Sieht also genauso aus, in der Mitte Scheinwerfer, Publikum ringsrum, fertig aus. Und dann gibt's eben die Antwortmöglichkeiten zu den Fragen mal A, B, C, D. Und dann hast du einmal eben wieder, dann siehst du halt irgendwann, wie der, wie Jamal eben verhaftet wird aufgrund diesem Betrugsvorwurf. Dann hast du das Setpiece, dass er immer wieder gezeigt wird, wie er auf dem Polizeirevier sitzt und ein Inspektor, gespielt von Irfan Khan, ihn verhört. Und ja, und dann geht's eben darum.
Der übrigens dieses Jahr verstorben ist.
Oh, stimmt. Ja, das hatte ich auch gelesen. Ja, das stimmt. Ja. Und ja, der fragt ihn quasi aus. Also es geht quasi darum, also dieser zeitlich gesehen ist es halt so, er ist eben auf dem Polizeirevier und es gibt immer diesen, ne, diese Hupe, dieses Död und dann ist eine Pause in der Show. Dann geht's erst am nächsten Tag weiter und er steht quasi vor der letzten Frage, wurde dann verhaftet und die Frage ist jetzt eben, darf er weitermachen, darf er nochmal zur die Show und sein die letzte Frage beantworten. Oder hat er eben betrogen und gehört in den Knast irgendwie? Und anhand dessen möchte der Inspektor halt von ihm wissen, Frage für Frage, sie schauen sich nochmal eine Aufzeichnung eben der letzten Show jetzt an, und Frage für Frage will er eben wissen von ihm, wie konntest du das beantworten? Woher weißt du was? Wie kommst du an solche Informationen? So, das sind einfach Sachen, die, vieles davon kann eben, da reicht Allgemeinwissen eben nicht aus. Wie es beim Webmillionär eben ist, da muss man schon gewisse Fachgebiete eben kennen. Und ja, und dann macht der Film eben den Kniff, und den fand ich sehr smart, lange Rede, kurzer Sinn jetzt, dass eben immer wieder Rückblenden gezeigt werden von Jamals Leben. Angefangen als kleiner Bub, heranwachsend eben bis ins junge Alter, bis hin zum Jetzt, wie er diverse Stationen seines Lebens eben durchlebt, wie er aufgewachsen ist, wie er hier und da gearbeitet hat, wie er da eben mit seinem Bruder Salim zu tun hatte, mit seiner Jugendfreundin Latika, wie die sich eben durch das Leben in den Slums geschlagen haben, mit verschiedensten Situationen, die eben von Alltäglichem hinreichen bis hin zu Entführungen, Flucht, Mord und Kriminalität. Und diese Situationen, die wir dann aus seinem Leben erleben, haben immer eine beinhalten immer eine Antwort dieser Fragen, zufälligerweise oder vielleicht auch schicksalhaft, die er da in dieser Spielshow gestellt bekommt. Ja, also mal soll er irgendwie sagen, wer da ein berühmtes Lied irgendwie gesungen hat, und das musste er dann da bei irgendeinem Verbrecherboss immer wieder auswendig lernen und vorsingen zum Beispiel, und daher wusste er das. Oder solche Situationen eben, ja, die wirken dann eben in diesen Rückblicken eingebettet, sage ich mal, in diese Lebensauszüge, zwar plausibel, sage ich mal, dass natürlich aber genau diese Sachen dann natürlich in der Spielshow abgefragt werden. Wie gesagt, passt zum Motiv des Films, Zufall oder Schicksal, das kann man halt einfach streiten. Ich war schon so ein bisschen immer wieder drauf und dran, dass ich mich dabei erwischt habe, wie ich mir selber gesagt habe, so, ach komm, weißt du, wie groß kann denn ein Zufall oder in dem Sinne dann auch Glück sein, oder wo fängt jetzt an, hier auch das Skript einfach das halt ist natürlich so hinzudrehen, dass es passt so. Ich sag mal so, da muss man sich ein bisschen drauf einlassen wollen. Das ist schon alles sehr konstruiert und ja. Es ist auch ein bisschen unglaubwürdig, aber es ist trotzdem gut gemacht. Und es ist, wie gesagt, der Kniff, das so zu erzählen, ist schon smart, das mochte ich schon gerne. Man muss sich das so ein bisschen fallen lassen und dann eben, wie gesagt, man muss das Schicksal akzeptieren. Für mich hat sich zwar am Ende des Tages trotzdem dieser Zufallsgenerator so bei mir trotzdem ein bisschen zu sehr durchgedrückt, dass ich gesagt habe, ja, okay, das ist schon sehr hingebogen. Von daher, aber wie gesagt, es hat trotzdem funktioniert, weil der Rest aber auch einfach sehr gut gemacht ist. Also du hast auch vor allem im Kern geht es ja um eine Liebesgeschichte. Haben wir schon gehört, es geht hier um Latika eben. Es ist die große Jugendliebe von Jamal. Und ja, das begleitet ihn quasi sein ganzes Leben. Die werden zwischendurch dann auch getrennt. Und er kann aber nie vergessen, an sie zu denken. Und möchte sie immer wieder auffinden und schafft es auch. Und möchte sie aus diversen Situationen befreien. Aber immer wieder kann er sie nicht halten. Und es kommt durch Umstände eben dazu, dass sie sich immer wieder aus den Augen verlieren. Und ich sag mal so, es ist eine sehr komplizierte Liebesgeschichte, das Ganze. Ja, das kann man, glaube ich, so mal stehen lassen. Also du hast so einen roten Faden. Die Liebesgeschichte fand ich so ein bisschen, ja, das war schon fast Hollywood-klassisch so, aber es war zumindest nicht schmonzig. Ich fand das sehr, sehr gut eingearbeitet, und da sie ja, wie gesagt, auch, da sie ja immer wieder sich aus den Augen verlieren, war das auch nicht so präsent, sondern du weißt einfach nur, okay, das ist der rote Faden, da hängt sich der Film so ein bisschen, da zieht er sich eben dann durch, das ist so ein bisschen auch sein Ziel, so ein bisschen immer sie zu finden, und er kann nicht von ihr loslassen. Das fand ich okay, und da muss man halt sagen, ich fand halt, wie gesagt, gerade schon angesprochen, diese Darstellungsweise dann auch von dem Leben in den Slums teilweise und was er da erlebt, die war schon teilweise echt ganz schön düster. Also auch da, wie gesagt, wo sie da gekidnappt werden dann teilweise, ohne jetzt zu viel zu verraten, für all die den Film jetzt noch nicht kennen, da waren schon Sachen dabei, ich dachte, boah, also sie haben jetzt nichts Explizites gezeigt oder so, aber die Thematiken, die der Film anspricht.
Mit den Augen war schon
ziemlich fies. Ja, das mit den Augen, oder wo dann Latika auch natürlich dann da, das war mir schon klar, dass sowas kommt, da auch verkauft wurde, ne, an so Kinderhändlerringe. Boah, ey, das ist schon echt ganz schön derbe.
Und welche Szene mir halt auch auf ewig, glaube ich, im Kopf bleiben wird, ist, wie er durchs Plumpsklo schwimmt.
Ja, ja. Oh. Übrigens der zweite Oscar-Film, wo es gemacht wird, ne? Weißt du, was der erste ist?
Ich denke jetzt gerade an Trainspotting, aber der hat keinen Oscar gewonnen.
Nee, Schindlers Liste.
Ja, den habe ich ja noch nicht gesehen.
Das wird notiert. Ja. Jedenfalls, ja, gebe ich dir vollkommen recht, wo er dann das Autogramm holen will von dem Star da, ne? Und er völlig verschissen dann da durch die Leute sich drängt. Ja, auch sehr lecker. Generell muss ich sagen, die Kinderdarsteller waren sehr gut. Die waren wirklich gut, haben sie wirklich alle gut gemacht. Hast ja verschiedene, also hast du einmal im ganz jungen Alter, dann hast du so im mittleren so 10, 12 und dann ja, wie gesagt, dann erst, wenn sie älter sind, ist es dann eben ja auch Dev Patel. Vorher sind es zwei andere Darsteller. Und haben sie alle sehr, sehr gut gemacht. Fand ich übrigens auch krass, die haben die Kinderdarsteller damals nicht bezahlt, ne? Sie haben die nicht bezahlt, sondern Danny Boyle hat sich dafür eingesetzt, dass die Kinder, dass das Gehalt in einen Fonds angelegt wird, der erst ausgezahlt wird, wenn sie 16 sind. Weil mit 16 bist du in Indien fertig mit der Schule. Und er hat gesagt, er möchte den Kindern das Geld jetzt nicht komplett geben, weil er Angst hat, dass die Kinder dran drauf scheißen und die Schule nicht fertig machen, sondern halt das Geld auf den Kopf hauen. Und sie haben quasi, die Produktionsfirma hat ein Rikscha-Auto zur Verfügung gestellt, dass die Kinder jeden Tag zur Schule fährt und abholt. Damit sie auch, also ich bin jetzt nicht kein Indien-Profi, ne, aber da ist es ja trotzdem auch auf den Straßen teilweise in den Slums eben gefährlich. Hm. Und um sicherzustellen, dass den Kindern es gut geht, wurden die halt jeden Tag zur Schule gefahren, damit die halt eine vernünftige Ausbildung haben. Und ich meine, die mittlerweile haben die das, ne? Die waren damals, zu dem Zeitpunkt waren die irgendwie 10, die sind 98er Jahrgang, habe ich nachgeguckt, jetzt ist es 2020, also mittlerweile sind die 16, ne? Also das Geld müssen sie inzwischen bekommen haben. Und als sie dann 16 wurden, haben sie gesagt, dann wird dieser Fonds ausgezahlt und dann haben sie quasi in der abgeschlossenen Schulbildung und dann bekommen sie auch den Lohn für den Film quasi. Fand ich interessant irgendwie. Auf der einen Seite irgendwie schon gut mitgedacht, auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, ja, okay, aber die haben halt eine Leistung erbracht, ne? Zu dem Moment, aber ja, steckt man nicht drin, ne? Weiß man auch nicht, wie es abgesprochen war. Auf jeden Fall, definitiv, die spielen das sehr, sehr gut, hat mir gut gefallen. Du hast ja oft dann, oftmals hast du es ja, dass irgendwie das Setting und die Szenerien super sind irgendwie und dann zerstört es manchmal so einen Jungdarsteller, der es nicht so ganz rüberbringen kann. Das fand ich hier eben gar nicht, das war schon alles sehr, sehr gut. Ich fand auch so, dass der Film, auch wieder konträr zu meiner Erwartung, er geht schon durch auch so viel Scheiße, dass ich fast schon teilweise dann so ein bisschen so Misery-Porn-Gefühle hatte, ne, weil es schon echt schon ganz schön wehleidig ist. Was der Film aber da gut macht, fand ich, war, dass er trotzdem es schafft, immer wieder auch schöne Momente durchdrücken zu lassen, weil es war halt auch nicht alles schlecht so. Der Film schafft es immer wieder dann doch immer diesen Uplifting-Moment zu schaffen, dass du nicht völlig versiehst so in diesem durchaus schlimmen Vergangenheit so, sondern du hast auch mal lustige Momente, du hast schöne Momente, gerade die, muss ich immer dran denken, das war echt schöne Montage auch, wo sie da diese Touri-Guide-Geschichte gemacht haben, ne? Wo sie da so ein paar Touristen abzocken quasi, ja. Indem sie ihnen falsche Wege zeigen oder irgendwas über Sehenswürdigkeiten erzählen, das überhaupt nicht stimmt, ne, und irgendwelchen Blödsinn erzählen und die Touris, ah, oh, ja, ist super interessant. Und natürlich war es wieder aus der Not gedrungen. Natürlich haben sie da auch Straftaten begangen, aber ja, der Film verkauft es im Moment ja trotzdem irgendwie noch so aus Jugend- oder aus Kindersicht. Und das ist schon trotzdem eine sehr lustige Momente gewesen.
Die beiden sind halt auch einfach nett und cute.
Also genau, du kannst ihnen halt auch nicht so richtig böse sein, ne? Also, nee. Na klar, wie gesagt, klar ist es nicht richtig, aber sie haben es A getan, auch irgendwie um zu überleben und B, wie gesagt, wie der Film ist inszeniert, das ist jetzt dann schon eher auch die gehört zu den Uplifting-Momenten, die der Film aber auch eben braucht, konträr zu dem, was man sonst so an doch eher schlimmen Dingen sieht. Und letztendlich fand ich dann aber allerdings schon, dass er auch ein bisschen viele Fässer aufmacht, ne? Also du hast dann halt sowieso die Lebensgeschichte, du hast diese Liebesgeschichte und dann kommt auch noch dazu dann gerade im letzten Drittel dann dieser reine Gangsterplot noch dazu, ne? Wo der Bruder, also hier Salim, ist ja dann später eben Teil so einer also arbeitet für einen Gangsterboss und so weiter. Und da ist der Plot dann auch nochmal für mich so ein bisschen, also der Film möchte teilweise ein bisschen viel, so, und schlängelt sich dann da so ein bisschen durch, und da er da eh nur in Etappen erzählt, hat das für mich besser funktioniert als dann diesen ausendenden Gangster-Plot noch da hinten dran irgendwie, aber ja, war dann auch irgendwie, war dann geschenkt und hat ja dann auch zusammengepasst. Ich fand halt, wie gesagt, dass dann immer Latika und wieder ist, verschwindet sie und wieder verschwindet sie und wieder verschwindet sie. Ja, hat sie ein bisschen gezogen, aber letztendlich musste das ja auch so kommen, damit am Ende das Schicksal oder der Zufall wieder greifen kann. Und ja, letztendlich, wie gesagt, für mich ein Film, der daran, also entweder daran stirbt oder davon profitiert, wie man ihn, wie man mit ihm umgeht, ob man ihn als das nimmt oder das, als ob man das annimmt, was er einem geben möchte, diese Schicksalsbegegnung, dieses, wenn ich nicht aufgebe und wenn ich dranbleibe und wenn mein ganzer Lebenstraum eine Sache ist, dann komme ich da auch irgendwie wieder hin. Ist auch so ausweglos es erscheint. Ja, oder es ist halt alles irgendwie nur Zufall und irgendwie konstruiert. Wie gesagt, für mich war es schon ziemlich viel Zufall und habe das ein oder andere mit der Stirn gerunzelt, aber weil die Hülle halt stimmt, konnte ich damit gut leben. Und daher hat mir Film mir schon insgesamt gut gefallen. Wie gesagt, er sieht gut aus, er war clever geschrieben, er hat gute Darsteller, er war teilweise sehr rührend, emotional, hat mich schon gepackt, hier und da auf jeden Fall. Und von daher konnte ich ihm dann dieses aufgesetzte, sag ich mal, doch größtenteils zumindest verzeihen. Also auch hier in sag ich mal, 5-Sterne-Bewertungsskala ist es bei mir eine 4 von 5. Also schon so sehr gut, aber eben der Sprung zum genannten eingänglichen Meisterwerk, so der mit 8 Oscars überschüttet werden muss, ist es für mich jetzt nicht unbedingt. Aber ich gönne sie ihm alle so. Er hat sie sich auf jeden Fall erarbeitet und das sehe ich schon auch. Und noch ein letzter Fun Fact zum Abschluss meines Plädoyers hier. Weißt du eigentlich, wie viel quasi der Hauptpreis bei der Wer wird Millionär-Show in Indien, was 20 Millionen ja dann Rupien sind?
Ich hatte das.
Weißt du, was das in Euro sind?
Das ist nicht so viel, ne?
Es sind Stand jetzt heute umgerechnet nochmal, sind es 225.000 Euro.
Ja, ist trotzdem eine Menge Geld.
Ist eine Menge Geld, aber ja, ich finde es trotzdem sehr, sehr lustig. Das klingt erstmal so wahnsinnig viel, aus unserem Stand betrachtet natürlich, aber ja, Umrechnungskurs, Wechselkurs sagt nein. also bei uns würde die Show eher heißen, wer wird
fast Millionär.
Wer wird fast Millionär? Wer wird Hunderttausender? Ja, nein, also insgesamt, wie gesagt, hat mir schon gefallen, mit ein paar Abstrichen, aber ist schon ein sehr guter Film, den man sich wirklich gut und gerne angucken kann.
Geil. Dann nächste Woche.
Wird geil.
Sicher?
für dich auf jeden Fall.
Ja, denn wir unterbrechen das laufende Programm für eine Sondersendung. Wir haben nämlich mal wieder Besuch im Schaubefehl.
Und Besuchsbefehl. Besuchsbefehl haben wir nächste Woche. Ja, tatsächlich, wir bekommen eine Gästin. Und zwar die liebe Bina. Bina Bianca ist YouTuberin und Influencerin und macht Musik. Arbeitet unter anderem für Funk, das ARD ZDF-Jugendnetzwerk. Und ja, hat einen YouTube-Kanal, wo sie Lieder schreibt und musiziert über Alltagsdinge und sich ja musikalisch über Sachen aufregt, wie zum Beispiel volle Busse und Leute, die auf der Rolltreppe stehen bleiben. Wir kennen das alle. Ganz nervig. Und ja, sie liebt Musik.
Immerhin, sie macht nur Musik und geht nicht on a Rampage wie Michael Douglas in Falling Down.
Ja, Michael Douglas hätte auch mal lieber einen YouTube-Kanal machen sollen, ein bisschen singen. Das hätte vielen Leuten Ärger erspart. Ja, und wie gesagt, Bina liebt und macht Musik. Und deswegen haben wir uns gedacht, ja, wenn sie mit uns über Filme spricht, dann macht es natürlich komplett Sinn, diese Episode auch dem Thema Musik zu widmen. Und ja, wir haben ein bisschen hin und her überlegt, so, also es wird so sein, sie hat uns einen Film gegeben, uns beiden, den Mats und ich nicht kannten. Deswegen war die Auswahl natürlich da auch ein bisschen schwieriger. Und wir haben ihr einen Film gegeben, den sie nicht kannte. Und ja, was sie uns gibt, das hören wir uns jetzt erstmal von ihr selber an, denn sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt und die hört ihr erstmal jetzt.
Hi André, hi Matze. Ich habe gehört, ihr habt einen meiner absoluten Lieblingsfilme noch nicht geschaut. Singing in the Rain. Der Grund, warum ich damals als Kind angefangen habe zu steppen? In den Hauptrollen Gene Kelly und Debbie Reynolds, die Mutter von Carrie Fisher. Ich liebe diesen Film nicht nur wegen der fantastischen Tanzeinlagen, sondern auch wegen der wundervollen Musik und wegen dem Humor. Denn davon hat der Film eine ganze Menge. Ich finde ihn wahnsinnig süß. Ich finde ihn filmisch wundervoll gemacht. Und ich gucke den so gerne. Immer und immer wieder. Und ich hoffe, dass er euch auch gefällt. Und ich hoffe, dass er euch auch gefällt, wenn ihr keine Musical-Fans seid. Denn ich finde, dieser Film hat so viel mehr zu bieten. Also mindestens der Humorteil wird euch bestimmt gefallen. Ich freue mich auf euer Fazit.
Ja, also Singing in the Rain wird es. Ja, kennen wir beide nicht. Ich sage ja, Matze freut sich schon. Matze reibt sich schon die Hände.
Ey, ich bin so im Hype.
Matze hat sich den Film extra gekauft.
Ja. Einfach weil,
auf Blu-ray.
Ja, warum auch nicht? Weil es gibt den nirgendwo so richtig zu streamen, leider. Und dann dachte ich mir, komm, das ist mit Sicherheit. Ich gehe stark davon aus, dass mir der Film gefallen wird. Und ich brauchte eh noch bei, ich habe ja kein Prime so für mich. Und ich brauchte eh noch für Geschenke ein bisschen Mindestbestellwert. Und dann gib ihm.
Gib ihm, ja. Ich gehe auch schwer davon aus, dass er dir gefällt. Da bin ich schon relativ sicher. Ich bin sehr gespannt. Also es ist ja durchaus ein Film, den, ja, auch ein absoluter Klassiker natürlich. Das Klassiker gilt. Sicherlich etwas, das man generell auch als filmbegeisterter Mensch im Regal haben darf. Sowieso mal abgesehen vom, ob er jetzt einem richtig umhaut oder vielleicht auch weniger, wie auch immer. Ich bin sehr gespannt. Und ja, wir haben für Bina haben wir ebenfalls einen Musikfilm ausgewählt, allerdings etwas neumodischeres. und ja, es ist ein Zombie-Musical. Ja. Ein Film, den ich auf dem Fantasy-Filmfest gesehen habe im Kino und kann ich jetzt schon mal, das vorweg auch schon mal sagen, sehr begeistert war, hat mir gut gefallen. Und zwar Anna and the Apocalypse oder auch Anna und die Apokalypse heißt er in Deutsch. Ja, wie gesagt, ein Zombie-Musical, ich glaube von 2019 müsste er sein, ist relativ neu. Und ja, den kannte Bina nicht, deswegen sie guckt Zombie-Musical, wir gucken Musik-Klassiker. Wird sehr spannend, glaube ich.
Können wir mal bitte sagen, wie geil unser Timing ist? Zum Zeitpunkt der Aufnahmen ist halt Anfang Dezember und Anna the Apocalypse spielt zu Weihnachten.
Ich meine, ja, absolut. Es ist
geiler kann es nicht werden.
Es ist perfekt. Es ist wieder perfekt, wie alles, was wir machen. Und übrigens ist mir auch wieder aufgefallen, haben wir jetzt auch wieder gar nicht, ist uns bisher nicht, also mir ist es aufgefallen, wir haben nicht drüber gesprochen bisher, beim letzten Mal jetzt, also diese Filme der jetzigen Folge, ne, wieder per Zufall, deiner ist von 2007, meiner von 2008, ist ja schon häufiger passiert, dass wir sehr nah dran, wenn nicht sogar im selben Jahr waren, per Zufall. Oder ist es vielleicht Schicksal?
Das weiß nur Danny Boyle.
Das weiß nur Wer wird Millionär. Und ja, auf jeden Fall, nächste Woche gibt es dann Musik-Special mit Bina. Wird super gut, alle reinhören.
Du freust dich schon.
Und ey, ich freue mich wirklich. Natürlich ist es wieder Musikfilm, aber Singing in the Rain, wie gesagt, ist halt doch einfach ein Klassiker, den man, glaube ich, mal gesehen haben sollte. Und deswegen, ich bin sehr gespannt. Und ich bin sehr gespannt, ob Bina unsere Zombies gefallen haben. Schauen wir dann mal. Und ja, deswegen, nächste Woche wieder einschalten, wenn es heißt Schaubefehl. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, denkt dran, ihr könnt uns unterstützen auf podriders.de beziehungsweise auf steadyhq.de/podriders oder patreon.com/podriders. Die Links findet ihr auch auf schaubefehl.de oder auf unseren sozialen Medien, wo ihr natürlich auch reinfollowt. Und ja, da könnt ihr uns ein bisschen Trinkgeld geben, wenn ihr 2,50 Euro im Monat über habt und denkt, ey, hier, Schaubefehl, geiles Ding, höre ich immer, gefällt mir gut. Dann könnt ihr uns da gerne ein bisschen Trinkgeld monatlich da lassen, das freut uns sehr. Und ansonsten freuen wir uns noch viel mehr, wenn wir nächstes Mal wieder dabei seid und dann zusammen mit uns und Bina über Musikfilme flauscht.
Wird gut.
In dem Sinne, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Tschüss.